Es ist Mittwoch, der 24. August.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dass er wieder einmal bei uns zu Gast ist. Er ist Autor fantastischer Bücher wie Das deutsche Krokodil oder Der innere Stammtisch. Und er ist Kulturkorrespondent der Wochenzeitung, die der jüngst verstorbene Theo Sommer so geprägt hat bei der Zeit. Guten Morgen, Ijoma Mangold.
Schönen guten Morgen, Micky. Ich grüße dich.
Du bist gerade erst wieder auf deutschem Boden. Du warst in Mexiko, ein Land, das jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, ein gutes Pflaster zu sein für Journalisten.
Ha, du sagst es. Das mag so sein, aber ich war ja auch als Privatperson da. Ja. Und auch da wurde ich vorher mit abenteuerlichen Geschichten gewarnt. Freunde, Kollegen sagten, sie hätten sich sehr unwohl gefühlt wegen so eines permanenten Bedrohungsgefühls. Mhm. Und ich, der ich eigentlich ein sehr angstfreier Mensch bin, hatte dann tatsächlich so eine leichte Verspanntheit vor dem Start in diesen Urlaub. Ja. Ich weiß noch, wie ich zwischendurch meiner Freundin sagte, wollen wir nicht vielleicht doch lieber nach Südfrankreich reisen, einfach um dieses Bedrücktheitsgefühl loszuwerden. Ja. Und dann landeten wir in einem Land, das diesen Klischees so gar nicht entsprach. Ich meine, natürlich, Mexiko hat, das ist genau sein Ruf, hat Kolumbien, das ja über lange Zeit als das gefährlichste Land der Welt galt, abgelöst, was die Drogenkartelle und vor allem auch was wirklich unfassbare Mordstatistiken, vor allem im Norden des Landes, betrifft. Mhm. Aber wir sind 3 Wochen lang durchs Land gereist, natürlich nicht überall hin, aber haben viel gesehen und dort gab es nie auch nur das Gefühl von Gefahr. Nun heißt es natürlich nicht sehr viel, wenn so ein leichtfertiger, blauäugiger Tourist das Gefühl hat, keine Gefahr zu verspüren, aber namentlich auch in Mexico City. Natürlich ist man nicht in jedem Stadtteil, aber in denen man sich als Tourist bewegt, wir sind nachts zu Fuß durch die Stadtviertel gelaufen, die Stimmung ist ausgesprochen entspannt und wohltuend. Danach sind wir im Auto durchs halbe Land gekurvt und nie hatte man irgendwie das Gefühl, man müsste auf der Hut sein oder so. Im Gegenteil, ich hatte mir so auch das Land auch so ein bisschen chaotischer vorgestellt.
Ja.
Es gibt ja so das Latino-Klischee und ich muss sagen, nee, die sind zum Beispiel auch sehr introvertiert. Sie sind sehr freundlich, aber auf so eine etwas distanzierte Art. Manchmal hat man das Gefühl, sie nehmen einen gar nicht wahr. Das kenne ich aus anderen Ländern ganz anders. Es wären auch nicht so indiskret neugierige Fragen, wie man sie ja als Tourist in Wahrheit schätzt, weil man dann mit der Bevölkerung ins Gespräch kommt.
Ja, ja.
Nee, das ist nicht so die Sache, sondern sie sind alle so ein bisschen in einer vornehm freundlichen Verschlossenheit. Wenn man die dann aufknackt, dann stellt man fest, ganz reizend und so weiter, aber es ist kein überschwängliches Volk. Das war, mein Klischee war, ich dachte, Mexikaner müssen so Fiesta Mexicana-mäßig so überschwänglich umarmend sein. Und die Erfahrung haben wir gar nicht gemacht. Wir haben wahnsinnig nette und auch so gewissenhafte, verlässliche Mexikaner kennengelernt, aber keine, die jetzt so meinem Latino-Klischee entsprechen würden.
Also gewissenhaft, verlässlich, freundlich, vornehm, zurückhaltend, das ist ja eine perfekte Brücke zu unserem Bundeskanzler. Die nutze ich natürlich. Vielen Dank, lieber Ijoma.
Die Schlagzeile des Tages.
Internationale Krim-Konferenz. Scholz verspricht Hilfe, Zitat, solange die Ukraine sie braucht. Das schreibt der Spiegel. Waffen liefern, finanziell helfen. Russland-Sanktionen beibehalten. Der Kanzler sichert der Ukraine weitere Unterstützung zu. Präsident Zelensky bekräftigt den Anspruch auf die Krim und beklagt jahrelange Ignoranz. Ja, Olaf Scholz hat jetzt bei einer Schalte, eben bei dieser Konferenz, dann auch jetzt angekündigt, weitere 500 Millionen für Waffen zur Verfügung zu stellen. Und das ist jetzt die große Frage, geht denn die Bevölkerung da noch mit? Auf welches Sentiment trifft er da mit dieser Ankündigung? Und ist das Ganze richtig? Das sind ja sicherlich auch Fragen, die in den nächsten Tagen auch leidenschaftlich wieder diskutiert werden.
Naja, ich glaube, was er gesagt hat, ist ja eigentlich ohnehin schon unsere offizielle politische Linie. Und es gab natürlich viel Kritik aus anderen europäischen Ländern, aber natürlich auch aus der Ukraine selber, dass wir unseren Versprechungen nicht engagiert und nicht schnell genug nachgekommen sind. Ich glaube, das hat sich mittlerweile schon auch gedreht. Also wir haben dann doch mehr geliefert.
Der Ringtausch mit Slowenien funktioniert.
Genau, genau. Und wir haben jetzt natürlich ein neues politisches Feld, einfach weil solange die Sanktionen quasi als politisches Symbol gut funktionieren, einen aber nicht viel kosten, finden sie natürlich schnell Unterstützung. Ja. Aber wir stellen fest, dass wir natürlich die Welt der Symbolpolitik lange verlassen haben, sondern wir sind in einer harten Auseinandersetzung um eine neue Weltordnung. Und für die ist ein Preis zu zahlen, und wir merken ihn an der Stelle, an der wir natürlich am empfindlichsten reagieren, bei der Frage der Energiekosten oder der Energieversorgung, der Energiesicherstellung.
Genau.
Und da rauschen wir nun natürlich in ein echtes Problem hinein, das aber auch nicht nur einfach etwas mit Russlands Krieg gegen die Ukraine zu tun hat, sondern ist meine Einschätzung, ist meine Vermutung, ohne dass ich da irgendwie ein Fachmann wäre, sondern auch natürlich mit unserer Energiepolitik der vergangenen 10, 15, 20 Jahre.
Exakt.
Und das rächt sich jetzt. Ich meine, und das gilt nicht nur für Deutschland, Investitionen in den Energiesektor, weil man Energie generell irgendwie für IGIT gehalten hatte und dachte an die alte, dreckige, rohstoffbasierte Energie, die wird eh ersetzt durch die saubere Wind- und Sonnenenergie. Deswegen haben wir ganz wenig, und nicht nur Deutschland, auch die USA und so weiter, es wurde sehr wenig investiert in den Energiesektor in den letzten 10, 15 Jahren. Mhm. Und das, glaube ich, ist jetzt auch ein Preistreiber.
Weil es immer irgendwie ja so lief und nie jemand groß nachgefragt hat, zumindest nie jemand seitens der Bevölkerung und die seitens der Industrie, wenn man den Stimmen glauben darf, die haben höchstens gesagt, geht's da nicht noch eine Spur billiger. Deshalb sind ja jetzt eben auch Habeck und Olaf Scholz in Kanada bei Trudeau. Habeck und Trudeau, bitte legen Sie Kleenex parat. Wie sich Olaf Scholz da wohl gerade fühlt, wenn er auf Fotos mit Habeck und Trudeau ist. Jetzt mal von der ganz rein menschlichen Seite her gesehen. Ist auch irgendwie, ne? Will man das von sich sehen, zwischen den beiden da zu stehen?
Naja, ich nehme an, neben Habeck zu stehen, ist für Olaf Scholz allenfalls deswegen ein Problem, weil Habeck natürlich wahnsinnig gut rüberkommt.
Ja,
und gerade in dieser krassen Konflikt- und Kriegssituation der letzten Monate ja wirklich auch eine neue Sprache der Politik entwickelt hat.
Das ist ja aber naturgemäß, bist du ja auch, dem Skeptizismus sehr zugeneigt.
Ja.
Wenn alle jetzt Robert Habeck verehren, also das geht bei ihm ja schon so ins Apostoleske, ins Märtyrerhafte. Er ist jetzt der Leitwolf, aber mit D geschrieben. Was geht dann in dir vor, in dem Autoren des inneren Stammtisches?
Ja, der sich im inneren Stammtisch als ein Trotzkopf dargestellt hat. Und normalerweise neige ich sehr schnell dazu, dann immer die Gegenposition einzunehmen. Mhm. Aber ich muss sagen, die Sprache und die Art des Nachdenkens und wie er sein Nachdenken öffentlich macht und daraus seine Argumente aufzählt, die Lage beschreibt und daraus Schlussfolgerungen zieht, finde ich tatsächlich absolut überzeugend und auch total notwendig in so einer Situation, wo alles, was auf uns einprasselt, neu ist. Das heißt, diese Dinge können jetzt auch nicht einfach mehr mit Phrasen abgearbeitet werden, sondern wir sind alle herausgefordert, weil wir alle quasi in einer völlig neuen weltpolitischen Lage sind, die so einen neuen Härtegrad hat, wie wir ihn aus der jüngsten Vergangenheit so gar nicht mehr kannten. Mhm. Und da sind ja alle aufgefordert oder alle müssen dafür erstmal wieder eine Sprache finden. Unser Kanzler ist in die Sprachlosigkeit entschwunden. Das ist für ihn, glaube ich, auch ein Problem, oder jedenfalls ist auch für das Land ein Problem, weil man gar nicht mehr weiß, von wem man eigentlich geführt wird.
Ist kein Problem, wenn er zum Cum-Ex-Skandal aussagen muss.
Genau.
Dann ist es eher von Vorteil, wie wir alle
wissen. Genau, da wiederum hätte man ihn natürlich genauso gerne ein wenig gesprächiger. Es wundert mich sowieso, dass der Cum-Ex-Skandal nicht stärker an ihm haften bleibt. Und Robert Habeck ist dann natürlich schon das Gegenbild. Das heißt übrigens nicht, dass ich in all seinen politischen Entscheidungen dann mit ihm einer Meinung bin. Ich halte es tatsächlich für absolut zwingend, wenn wir uns, das sind ja alles nicht Themen, mit denen ich mich auch nur irgendwie auskenne, aber wenn ich mir anschaue, wie in den letzten Tagen, die FAZ hat da so eine Tabelle dazu veröffentlicht, wie sich unser Energiemix zusammensetzt und wie gering der Anteil in einer sehr sonnigen Woche, wie gering der Anteil auf Sonnenenergie und auf Windenergie entfällt, da halte ich es tatsächlich für nicht nachvollziehbar, dass wir sagen, wir verlängern nicht die Laufzeit dieser, ich glaube, es sind drei verbliebenen AKWs.
Der berühmte Streckbetrieb.
Genau. Ich glaube auch nicht, dass diese Schlacht schon geschlagen ist.
Nee, das glaube ich tatsächlich auch. Da klammern sich die Grünen natürlich an so Restbestände von Ideologie, was von Seiten Habecks natürlich total nachvollziehbar ist. Eine Frage noch. Wie nimmt es eigentlich die Welt wahr, wenn vor allen Dingen Europa, aber auch der Rest der Welt, wenn diese Deutschen, die den anderen immer erklärt haben, wie es zu laufen hat, wenn die jetzt plötzlich so zum Energieschnorren durch die Welt fliegen? So, ey, hast du mal ein bisschen Gas oder so? Das wird doch sicherlich auch mit sehr viel Häme begleitet, oder?
Ja, und ich glaube auch tatsächlich aufrichtiger Fassungslosigkeit, weil das müssen wir uns schon klar machen. Die deutsche energiepolitische Linie ist ein absoluter Alleingang. Das ist nicht, dass wir quasi als leuchtende Avantgarde, als leuchtendes Vorbild vorangegangen sind und jetzt sind uns alle in der Verbannung der Atomenergie gefolgt. Nee, ich glaube, Belgien ist uns, glaube ich, so ein bisschen zaghaft gefolgt, aber sonst keines. Und zum Glück, denn nur so können wir ja bei der sogenannten Dunkelflaute, nur deswegen können wir ja dann unseren Strom importieren aus Frankreich und aus Tschechien, was vermutlich weniger sichere Atomkraftwerke sind, als es deutsche Atomkraftwerke wären, denn die deutsche Industrie war lange führend auf einem sehr, sehr hohen technologischen Niveau Atomkraftwerke zu bauen. Mhm. Auch da verlieren wir dann wiederum auch etwas an Know-how und auch an der technologischen Weiterentwicklung. Es gibt, höre ich, lese ich, ja längst auch Modelle, wo mit den alten Brennstäben, wie die erneut bewirtschaftet werden können, um aus ihnen wiederum Energie zu gewinnen. Ja. Das sind ja also auch Felder, Atomstrom heute muss oder morgen ist nicht unbedingt derselbe Atomstrom wie vor 10 Jahren. Das heißt, auch das ist ja an sich ein Innovationsfeld, wo die deutsche Industrie eigentlich gut aufgestellt wäre, das voranzutreiben. Und aus dem ganzen Geschäft haben wir uns verabschiedet. Und das halte ich für keine kluge Entscheidung.
Die unbequeme Meinung.
Geht nicht nur um uns. Strack-Zimmermann ruft zur Opferbereitschaft in Krise auf. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Das ist übrigens erstaunlich, dass der Kölner Stadtanzeiger die Düsseldorferin überhaupt zitiert. Aber ich sage es mal, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat an die Deutschen appelliert, in der Auseinandersetzung mit Russland zu Opfern bereit zu sein. Wir müssen Putin und den Diktatoren dieser Welt, die unser demokratisches Leben hassen und zerstören wollen, entschlossen entgegenstehen. Das wird von uns allen auch persönlich Opfer erfordern. Schwach sollten wir trotz alledem nicht werden. Ja, das ist natürlich ein bisschen Pep-Talk, das ist auch eine Aufmunterungsrede jetzt, da der Krieg ein halbes Jahr, ich wollte schon sagen Jubiläum feiert, wenn es nicht so geschmacklos wäre, aber will sagen, man hat sich auch ein bisschen daran gewöhnt, der Krieg hat sich ja auch ein bisschen wieder verlagert aus der Mitte, also aus Kiew heraus, in die Bezirke, die wir ja seit 2014 ja eh immer schon so ein bisschen kannten und sagten, naja, so. Und jetzt so langsam, jetzt merkt man es natürlich nicht, aber irgendwann wird es dann kälter, es wird weniger Energie und dann braucht man natürlich die Strack-Zimmermanns dieser Welt, die uns immer wieder daran erinnern, warum das Ganze überhaupt gerade passiert. Und die Frage, Ijoma, was weißt du, wo dein Waschlappen ist?
Ja, ich weiß, wo mein Waschlappen ist, aber ich kann mit dieser Appellrhetorik nicht so gut umgehen. Mhm. Namentlich in dieser Situation ist die Opferbereitschaft nichts, was in dem Sinne eingeklagt werden müsste, sondern was als harte Realität ohnehin auf uns zukommt. Es bleibt uns ja gar keine Wahl. Ja. In den Worten von Frau Strack-Zimmermann klingt es so, als sollten wir uns halt zu diesem Idealismus aufraffen, um der Lage gerecht zu werden. Aber es bleibt uns schlechterdings keine Alternative. Ja,
aber da wird eine Tugend draus und keine Zwangsläufigkeit.
Ja.
Oder?
Ja. Versüßt man sich das dadurch tatsächlich?
Ja, wer weiß.
Ich würde sagen,
ne?
Ja, man muss die Wirklichkeit annehmen und ich misstraue so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, wir haben lange darüber geklagt, so wenn ich so an die Nullerjahre zurückdenke, da war immer so die Rede davon, ja, die Politik und die Gesellschaft und die Wirklichkeit, das wird alles wahnsinnig komplex und was der Einzelne tut, spielt gar keine Rolle mehr und dann fühlt man sich als Subjekt so gar nicht mehr gefragt. Und jetzt habe ich in den letzten Jahren öfter das Gefühl, dass wir gerne so eine gewisse politische Theatralik wieder einführen.
Oh ja.
Damit jeder Einzelne was zur Lage beisteuern kann. Das war bei Corona ganz stark.
Absolut.
Manche Leute schienen richtig glücklich zu sein, dass sie durch konsequentes Maske tragen oder Forderungen nach noch härteren Lockdowns durch die persönliche Opferbereitschaft klar machen, dass sie für das Gemeinwesen einstehen.
Naja, und die Selbstwirksamkeit, das ganz große Thema Selbstwirksamkeit. Und ich entnehme natürlich diese Reflexe, natürlich nehme ich sie wahr, weil sie speziell in sozialen Netzwerken natürlich auch sehr aufgepumpt werden.
Ja.
Da wird also das Individuum zu einer Art Teil eines Sardinenschwarms. Also das unwichtige Individuum bläht sich auf durch die Masse, die alle mitmachen und stemmt sich gegen einen imaginären Feind. Das mag Corona sein, das kann Putin sein. Es kann auch der Klimawandel sein. Dieses Thema wird uns ja immer, immer mehr begleiten. Das lässt sich ja nun wirklich offensichtlich gar nicht mehr abwenden. Also ich meine, ich rede hier aus der Stadt Hamburg, wo es auch seit ungefähr 8 Wochen nicht mehr geregnet hat. Also das ist ja nun, das wäre wirklich sonst Science Fiction. Aber diese, was kommt da auf uns zu? Haben wir jetzt demnächst die Stunde der Askese-Athleten, die dann also glänzen? Gibt es so eine Art, wie soll man sagen, so Genügsamkeits-Olympia, wo man sich gegenseitig überbietet in Sachen Verzicht? Was kommt da? Ist das Also Marie Kondo, aber das dann so als Leitlinie?
Ja, ich glaube, auf jeden Fall ist die Öffentlichkeit, und du hast gerade Twitter angesprochen, da ist es ja völlig glasklar, die verwandelt sich immer stärker auch in so eine Bühne, wo man seine moralischen Qualitäten ins Schaufenster stellt. Und man kann sagen, wenn es der guten Sache dient, kann es ja wohl kein Fehler sein. Gleichwohl habe ich so eine...
Es animiert es, ne?
Meinst du, dass es das tut, zum Mitmachen? Also sagen wir so, manchmal habe ich das Gefühl, man hält sich da wie an so einen Strohhalm.
Strohhalm, ganz schlechtes Wort, wenn es um Verzicht geht.
Ja, die Verbannung des Plastikstrohhalms,
ja, danke,
macht die Menschen,
danke,
ja sehr,
gut,
sehr glücklich,
sagst,
weil sie durch eine kleine Geste zeigen können, dass es an ihnen nicht liegt, mhm, sondern dass sie engagiert waren in dem Moment, wo klar war, es ist 5:05. Aber es könnten auch Ersatzhandlungen sein.
Ich habe eine Ersatzhandlung ist ein wunderbares Stichwort. Ich habe gerade ein Reel gesehen bei Twitter oder bei TikTok, ich weiß es nicht.
Was ist das, ein
Mann,
Reel?
Das ist einfach, man könnte auch sagen, ein kleines Video. Das würde es also.
Okay, und warum nennt man das jetzt Reel?
Weiß ich nicht. Ich habe das jetzt einfach nur mal aufgenommen. Ich wollte mich hier modern geben. Das hast du mir natürlich gleich wieder zerschossen. Schönen Dank. Nein, und da ist ein Mann, der sitzt in einem Baseball- oder Footballstadion und er hüllt eine Wurst, eine Hotdog-Wurst, hüllt er so aus und steckt sie dann in sein Bier und benutzt die Hotdog-Wurst als Strohhalm. Also du siehst, es gibt immer Möglichkeiten. Die Natur bahnt sich ihren Weg, hätte man gesagt.
Dann muss es hoffentlich Naturdarm-Hotdog gewesen sein.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir, so in erster Linie, sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten, aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suche nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode FILTERKAFFEE54. Alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee 54, ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN und bei 2 Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 Euro. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Die gute Tat des Tages.
Vorstoß für neue Behörde, Follow the Money, Lindners Plan gegen Geldwäsche, das berichtet die Tagesschau. Finanzminister Lindner will Geldwäsche und andere illegale Geschäfte stärker bekämpfen und dafür ein Bundesfinanzkriminalamt schaffen. Die Zeit drängt und die bisherigen Strukturen sind schwerfällig. Ja, in Deutschland, das als Geldwäscheparadies gilt, da ist es einer Schätzung der Universität Halle-Wittenberg zufolge so, dass es ungefähr 100 Milliarden Euro an gewaschenem Geld, dass die in Umlauf sind, und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel der Nicht-Finanzsektor, ne? Immobilien, Glücksspielbranche beispielsweise. Natürlich will auch Christian Lindner ran an die Finanztransaktion, dazu soll es genauere Untersuchungen geben. Also Christian Lindner hat den illegalen Finanzströmen den Kampf angesagt. Man will das direkt verfolgen und bei den Ermittlungen, auch bei der Sanktionsdurchsetzung, den, ich zitiere, Hut aufhaben. Und ist das jetzt ein Ablenkungsmanöver von Christian Lindner, weil er sich so sehr dagegen wehrt, das Dienstwagenprivileg in irgendeiner Art und Weise aufzuheben? Geht es darum, davon abzulenken, dass er partout die viel, viel geforderte Übergewinnsteuer nicht einführen will, Finanztransaktionssteuer, all diese Dinge? Was bezweckt Christian Lindner damit? Oder ist es am Ende Riesenschock sogar sinnvoll, was der deutsche Elliot Nestor plant?
Naja, natürlich muss auch die Verbrechensbekämpfung auf der Höhe des Verbrechens und seiner technologischen Evolution sein. Und offensichtlich ist natürlich ein erheblicher Teil von Kriminalität heute Finanzkriminalität. Insofern leuchtet mir es durchaus ein, dass der Staat danach rüstet. Mhm. Ich zucke nur so ein bisschen zusammen, weil das Ganze natürlich auch immer dahergeht mit immer höheren Transparenzmaßstäben und Durchleuchtungsmöglichkeiten. Mhm. Und ich finde schon auch, zu unserer Freiheit gehört auch immer ein Stück die finanzielle Freiheit. Das heißt, wir sollen nicht in allen unseren finanziellen Aktionen jederzeit durchleuchtbar sein. Es gibt diesen größeren Kontext, den ich sehr kritisch sehe. Ich glaube, die Mehrheitsstimmung in der EZB lautet, sie wollen das Bargeld abschaffen. Das ist eine antiquierte Form.
Ich wusste, dass der Begriff Bargeld gleich fallen würde.
Genau, ich bin ein Anhänger des guten alten Bargelds, weil das Bargeld, wie man so schön sagt, gemünzte Freiheit ist. Es ist nämlich, nur mit dem Bargeld sind Bezahlakte möglich, die keine digitalen Spuren hinterlassen, die nicht überprüfbar und die nicht zensierbar sind.
Aber Ijoma, was hast du denn zu verbergen?
Genau.
Was hast du denn nur zu verbergen?
Dieser Satz, auf den reagieren wir Liberalen allergisch. Es kann nicht die Voraussetzung sein, zu sagen, wenn man nichts zu verbergen hat, dann muss dem Staat alles durchleuchtbar und zugänglich sein. Mhm. Sondern Freiheit und Privatsphäre meint eben genau dies, dass man sich nicht rechtfertigen muss, sondern dass man auch für alle guten Taten, die man im Schilde führt, das Recht auf Vertraulichkeit hat.
Aber natürlich auch wieder Freiheit und Sicherheit, also die Freiheit des Individuums, auch des kollektiven Individuums auf die Nicht-Transparenz. Mhm. Aber das geht natürlich ein bisschen auch zu Lasten der Sicherheit, dass der Staat mehr Einnahmen hat oder die ihm zustehenden Einnahmen, die natürlich der Allgemeinheit dann wieder auch durch die Steuern zugute kämen. Und das ist ja auch wieder die klassische Abwägungssache.
Absolut. Und abwägen heißt ja, dass die beiden Werte, beide kann man nicht vom Tisch wischen, in eine sinnvolle Balance kommen. Ich habe das Gefühl, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft immer stärker auf diesen Sicherheitsaspekt ausgerichtet ist und der Freiheitsaspekt deswegen unter den Tisch fällt. Deswegen würde ich sagen, allein schon als Gegenbewegung übernehme ich lieber die Rolle, die Freiheit zu verteidigen und zu sagen, es kann nicht alles im Namen der Sicherheit geopfert werden.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Im Westen gibt's Neues. Das ist ein Text von Kathleen Hildebrandt in der Süddeutschen. Es geht um die Debatte um Winnetou. Der Ravensburger Verlag zieht nach Kritik zwei Bücher zum Kinderfilm Der junge Häuptling Winnetou zurück und erntet noch mehr Kritik. Sie schreibt, wenn man zum Ursprung des aktuellen Streits um Rassismus, kulturelle Aneignung und Winnetou vordringen will, muss man ungefähr 10 Minuten lang scrollen, damit man durch die ganzen Kommentare erstmal wieder dazu vordringt, worum es eigentlich ging. Sie schreibt, was ist also passiert? Am 11. August hatte Ravensburger auf Instagram mit einem Post zwei Neuerscheinungen beworben, ein Buch zum Kinderfilm Der junge Häuptling Winnetou, also eine Nacherzählung des Films, der von der Freundschaft zwischen Winnetou und einem weißen Waisenjungen erzählt und der am selben Tag in den deutschen Kinos anlief. Außerdem ein Erstlesebuch zum Film, das noch einmal leichter formuliert Leseanfänger zur Zielgruppe hat. Das löste einen Ärger in den sozialen Medien aus, den man mit dem Vorwurf, die Bücher seien rassistische Kackscheiße, ganz gut zu fassen bekommt. Die Bücher wurden dann natürlich zurückgezogen von Ravensburger. Der Rest der Geschichte ist gleichermaßen bekannt wie erwartbar. Und nun ist die große Frage, ist das jetzt die viel zitierte Cancel Culture? Ist es jetzt hier das ganz große Storno im Kulturbetrieb? Musst auch du als Literat jetzt um weitere große Werke fürchten? Auf welcher Seite stehst du denn eigentlich? Heute ist nochmal der große Bekenntnisdruck da, bevor du dich irgendwann noch mal schlafen legst mit Jetlag.
Da habe ich gar keine Schwierigkeit, mich da zu positionieren. Ich kann mit dieser ganzen Bewegung nichts anfangen. Ich finde, sie ist epidemisch und sie wird den Sachverhalten von kulturellen Energien überhaupt nicht gerecht. Mhm. Der Ravensburger Verlag sagt, aus Respekt vor den indigenen Gesellschaften wollen sie nicht weiter ein Buch veröffentlichen, das die Realität dieser Völker nicht angemessen realistisch darstellt. Mhm. Und da muss ich sagen, Ich meine, ein Buchverlag müsste doch irgendeine Vorstellung noch vom Status von Fiktion haben. Mhm. Ich meine, Karl May ist ja fast genauso berühmt, wie er für seine Winnetou-Romane und Old Shatterhand-Romane ist, ist er fast genauso berühmt für die Tatsache, dass er Deutschland nie verlassen hat und sich diesen ganzen wilden Westen der USA in seiner Fantasie nur ausgemalt hat.
Soll ja selbst heute noch den einigen Autoren oder Autorinnen passieren,
dass sie sich auch mal was ausdenken und zwar sehr gerne über Welten, die sie selber nicht kennen. Und wenn dieser Vorgang dann immer schon die Cultural Appropriation-Vorwurf nach sich zieht, dann ist der Fantasie werden ihr dann sehr, sehr enge Grenzen gesetzt. Mhm. Ich meine, dass Bücher, dass Romane, dass Fantasy-Romane nicht der Wirklichkeit entsprechen, diese Erfahrung zu machen, ist doch eigentlich Teil jedes Reifungsprozesses. Das nennt man Erwachsenwerden. Als Kind ist es vielleicht noch schwierig, wenn man bestimmte Fantasy-Romane liest, zwischen Wirklichkeit und Fiktion zu unterscheiden. Indem man reifer und erwachsen wird, gelingt einem diese Trennung. Es gibt ja einen berühmten Fall, aus dem dann seinerseits große Weltliteratur geworden ist, die von einer Figur erzählt, die dazu nicht in der Lage war, und das ist Don Quixote.
Ja.
Don Quixote hat die abenteuerlichen Mittelalter-Romane, wo Ritter Jungfrauen vor Drachen retten, für buchstäblich genommen und wollte dann selber genau ein solcher Ritter werden und wurde natürlich zu einer Spottfigur, der in Wahrheit nicht gegen Ungeheuer kämpfte, sondern bekanntermaßen gegen Windmühlen. Also dieses Thema ist quasi
ein früher Markus Söder quasi, ne?
Ja, schon ganz tief eingelegt in unsere kulturelle DNA. Und das ist ein fruchtbarer Prozess. Und da finde ich es ich kann es gar nicht nachvollziehen, auch wie man sich Kultur vorstellt. Ich meine, Kultur ist nie etwas anderes als Cultural Appropriation.
Ja, ja.
Und zwar bestimmt nie auf der Ebene der Wirklichkeit, die es ja so sowieso kaum gibt, sondern immer im Sinne der Stilisierung, der Verformung, der Klischeehaftwerdung. Und dann kann man als nächstes diese Klischees wieder in Frage stellen. Aber das ist doch der lebendige intellektuelle Auseinandersetzungsprozess. Aber dazu muss es diese Bücher natürlich noch geben. Wir können sie doch nicht einfach auslöschen. Die Welt wird auch nicht besser, indem es sie nicht mehr gibt. Das erinnert mich an die, der Vergleich ist übertrieben, das weiß ich, aber er macht einen Punkt klar, an die Taliban. Die Taliban waren nicht in der Lage, gewissermaßen die Buddha-Statuen zu historisieren und ihren Gläubigen zu sagen, wisst ihr, das entspricht zwar nicht der Höhe unserer monotheistischen Entwicklung, aber es sind ja auch keine echten Gottheiten, sondern das sind kulturelle Überbleibsel einer anderen Kultur. Mhm. Hier zahlt der Eintritt, dann könnt ihr sie euch anschauen wie Touristen, dann seht ihr mal, wie andere gelebt haben. Dazu waren sie nicht in der Lage. Nein, sie mussten verschwinden, sie mussten zerstört werden und aus der Welt verschwinden.
Ja.
Und diese Vorstellung finde ich irrig.
Ja, also zwei Dinge. Zunächst einmal, also erstmal, was den Vergleich der Retter der indigenen Völker angeht, die mit den Taliban zu vergleichen, das wird auf jeden Fall heute noch ein lustiger Vormittag. Und das andere, das, was du gerade richtigerweise gesagt hast, die Kritik an dieser klischeehaften Darstellung auch letzten Endes an der Geschichte der indigenen Völker in Amerika.
Ja.
Dabei könnte man es ja theoretisch auch belassen. Man könnte ja auch sagen, okay, weil die Aufregung im Netz, die gibt es ja eigentlich zu sehr, sehr vielen Themen. Mhm. An dieser Stelle könnte man sagen, okay, wir haben eure Kritik zur Kenntnis genommen, wir debattieren öffentlich darüber, wir belassen es aber trotzdem dabei, die Bücher zu vertreiben. Das wäre so könnte man es ja auch machen. Man könnte sagen, wir nehmen eure Kritik respektvoll zur Kenntnis.
Und diese Debatte wäre fruchtbar und erhellend,
und die
wäre ja auch was Aufklärerisches.
Genau, das meine ich halt eben auch. So könnte man natürlich auch verfahren. Da sind wir wieder beim Thema Einordnung, wie zum Beispiel auch bei manchen Denkmälern, die man nicht abreißt, sondern man erklärt sie. Man schreibt was auf den Sockel beispielsweise.
Genau.
Auf der anderen Seite ist es ja nun nicht so, dass die Originalwerke von Karl May verschwunden sind. Man kann sie nach wie vor lesen. Es gibt auch die Karl-May-Festspiele. Meine Tochter war gerade eben da. Die hat jetzt die Nachrichten gerade gesehen. Sah Winnetou und war völlig begeistert. Nur diese Bücher, die jetzt gerade entstanden sind, also neue Werke, die sich diesem Thema nähern, da ist diese Kritik meines Erachtens ja nicht total daneben, wenn man sagt, naja, wenn man neue Dinge, von mir aus auch fiktionalisiert darstellt, warum muss man wieder auf die alten Klischees zurückgreifen? Kann man dann nicht die Gelegenheit nutzen, die Geschichte der indigenen Völker Amerikas auf dem Weg dann vielleicht ein bisschen realistischer darzustellen und trotzdem natürlich auch diesem Sockel Fiktion zu entwerfen. Übrigens, wer redet eigentlich über die schrecklichen Geschichte von Waisenkindern an der Stelle? Das kommt mir ehrlicherweise ein bisschen zu kurz. Also dieser fröhliche Waisenjunge, hat man mal sich in Kanada umgehört, was da mit Waisenkindern, das nur am Rande, aber gut, sei es drum. Aber du verstehst, was ich meine.
Ja, ja. Ich würde sagen, das eine schließt aber das andere nicht aus. Und selbstverständlich gibt es gute und schlechte Bücher. Wenn die Bücher schlecht sind, dann hätte Ravensburg sie aber in the first place nicht verlegen sollen, wenn das ihr Maßstab oder ihr Kriterium wäre.
Ja, das ist ja sowieso immer. Im Nachhinein fällt es immer allen auf. Wenn die Kritik plötzlich da ist, dann merken sie plötzlich alle immer, huch, das war ja gar nicht so toll. Ich meine, ich war schon selber Teil von Fernsehsendungen, die zweimal ausgestrahlt wurden und erst nach der Kritik hat man gemerkt, ach, eigentlich finden wir die Sendung selber nicht so toll. Dieser Reflex ist mir also durchaus vertraut. Hat, wo wir gerade bei Winnetou, hat Old Gender Hand wieder zugeschlagen, ne?
Ja, wobei ich dann vermute, dass Ravensburg als Verlag vermutlich, ich weiß es nicht, ein Kalkül aufmacht und sagt, ah nee, die Mehrheit der lesenden Welt ist in diesen Tagen so hochsensibilisiert bei diesen Themen, dass wir unser Publikum verlieren, wenn wir diesem Druck nicht nachgeben. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ihr Lesepublikum da etwas falsch einschätzen. Ja. Ich glaube auch, dass das Lesepublikum sich selber für etwas mündiger und souveräner hält und mit solchen Produkten der Fiktion, mit so abenteuerlichen Fantasy-Produkten umzugehen weiß.
Ja, das wir mit der Mündigkeit ist ja
sehr viele Fantasy-Produkte als gefährlich und verführerisch vom Markt räumen.
Ja, jetzt bloß keine Vorschläge machen, sonst haben wir da gleich wieder ganz neue Themen. Ich sag mal so, auch der Schuh des Manitou wird auch künftig nicht mehr ganz, aber gut, sei es drum. Ich sag's nur, wie es ist, wenn Winnetou demnächst, wenn die Irren auch noch anfangen, Winnetou so umzuschreiben, dass er kein Franzose mehr ist, dann drehe ich aber wirklich komplett durch. Also dann ist es ganz vorbei.
Das ist ja drollig.
People are now testing Teslas full self-driving on real kids. Das berichtet CNN. Washington D.C. Carmine Cupani wanted to set the record straight, so he asked his young son to stand in the path of his Tesla as it sped through a parking lot. Also ganz kurz zusammengefasst, da ist ein Mann, ein Tesla-Fan offensichtlich, und der hat gesagt, pass mal auf, das ist ja derzeit noch nicht erlaubt auf den US-Straßen, dass das Auto ganz von alleine fährt. Ich werde beweisen, dass das Auto ganz alleine fahren kann, ohne Mensch, der am Steuer sitzt, und es weiß auch zu halten, wenn ihm ein Objekt, ein Mensch, ein Tier gegenübersteht. Stelle ich doch einfach meinen Sohn hier auf den Parkplatz und lass den Tesla mal so mit 50, 60 km auf ihn zurasen, und ergo, siehe da, der Tesla kam zum Stehen. Das ist der Beweis. Für mich, als ich das gelesen habe, wir sind ja beide extrem bibelfest, Ijoma, das weiß ich. Für mich hat das ja teilweise schon religiösen Charakter, so ein bisschen so wie Abraham, ne, der seinen Sohn bereit ist zu Opfer für seinen Glauben. Ja, für den Glauben an den Tesla in diesem Zusammenhang.
Aber mich hat es eher an was anderes erinnert, weil
ja,
Abraham tatsächlich dachte, er würde seinen Sohn opfern müssen.
Ja.
Das ist ja bei diesem Tesla-Fan nicht der Fall, weil der ist ja so überzeugt quasi von der Güte und Qualität seines Firmenidols, dass er sich absolut sicher ist, dass der selbstfahrende Tesla rechtzeitig bremst und seinem Sohn nichts zustoßen wird. Das erinnert mich mehr, jetzt sind wir nicht mehr bei der Bibel, sondern bei Schiller, an Wilhelm Tell.
Oh ja.
Weil Wilhelm Tell gewissermaßen seinem Sohn ja mit der, wie nennt man das?
Armbrust.
Mit der Armbrust einen Apfel vom Kopf schießen muss und sich dabei dann auch ganz und gar auf seine eigene Fähigkeit verlässt und deswegen dieses Spiel mitmachen kann, ja.
Das wird Elon Musk nicht gerne hören, dass wir von Tesla ohne Probleme direkt zu Apple kommen. Ist denn Elon Musk dann der Landvogt Gessler oder wer ist er?
Ich hatte auch Sorge, wenn man diese Analogie zu lange weitertreibt, ob ich da nicht an die Grenzen meiner Schillerkenntnis gerate.
Pass auf, wir sind eh schon ein bisschen zu kulturbeflissen, deswegen biegen wir hier nochmal ab.
Das gibt's doch gar nicht.
Exhibitionist schlägt mit toter Möwe auf Frau ein und flüchtet in Hamburger See. Liebe Grüße an die Hamburger Morgenpost, das ist für mich jetzt schon die Schlagzeile des Monats. Mit einem Großaufgebot sind Polizei und Feuerwehr am Dienstagmorgen zum Öhendorfer See in Billstedt ausgerückt. Hier war ein Mann auf der Flucht vor der Polizei in den Badesee gesprungen und wollte partout nicht aus dem Wasser kommen. Nicht ohne Grund. Naja, es war wohl so, dass eine Frau erstmal gesagt hat, der war mit ihrem Hund unterwegs, sie hat den Notruf gewählt, sie gab an, dass sie von einem Mann angegriffen worden war. Dabei soll er sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Dann soll der Mann auf den Hund der Frau eingetreten haben, doch damit nicht genug. Der offenbar verwirrte Mann soll im Anschluss an den Übergriff eine Möwe gegriffen und erstochen haben. Mit dem toten Tier habe er laut Polizei auf die Frau eingeschlagen. Also das ist jetzt, da hat die Polizei auch gesagt, was ist das denn für ein Vogel? Und eine Möwe hat er auch dabei. Also das ist Vogelschlag mal ganz anders. Ijoma, du hast mal in Hamburg gelebt. Wie froh bist du, wenn du das hörst, dass du damit nichts mehr zu tun hast?
Naja, ich stelle mir vor, dass es an der Außenalster spielt. Obwohl, nee, du sagtest Billstedt, das ist dann doch wieder woanders.
Welcher Kollege von der Zeit war es?
Ja, jemand, der jedenfalls über außerordentlich sportliche Fähigkeiten verfügen müsste. Ja. Denn das ist, was ich mich frage, wie schafft man es denn, eine Möwe zu ergreifen?
Mhm. Ja.
Das ist ja
wahrscheinlich hat er eine Schale Pommes in der Hand gehabt, dann kommen die Viecher von ganz alleine, ne?
Und dann muss man schnell zugreifen, also für einen Verwirrten.
Ja, die Biester sind ja auch schlau, ne?
Nicht schlecht.
Ja, muss ich auch sagen, ne? Das mit diesem Gebaren übrigens wäre ein heißer Kandidat für den neuen Bachelor. Die haben ja immer ein sehr spezielles Verhältnis zu Vögeln, also kein Wortwitz jetzt intendiert an dieser Stelle. Mhm. Das ist demnächst der neue Anmachspruch, ne? Ist das eine tote Möwe in ihrer Hose oder freuen sie sich einfach, mich zu sehen? Man weiß es nicht. Das ist schon wirklich, aber du hast völlig recht, also die sportliche Leistung muss man an dieser Stelle auch mal würdigen. Es wäre natürlich besser gewesen, das Tier nicht zu töten, da sind wir uns völlig einig, aber das ist schon, ich weiß nur, dass, also ich will da jetzt gar nichts, ich weiß nur, dass Richard David Precht sich wohl auch sehr für Vögel interessiert. Und also ich weiß nicht, wo Richard David Precht sich gerade aufhält. Ich weiß auch nicht, wie du zu ihm stehst, aber wir müssen dieser Sache, glaube ich, nochmal nachgehen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, was das Ganze angeht.
Nein, und der Verwirrte ist auch sonst sehr sportlich, denn als die Polizei anrückt, springt er ins Wasser und schwimmt vor ihr weg. Und die müssen dann mit so einem Rettungsboot ihm nach und er weigert sich, vom Boot aufgenommen zu werden.
Genau.
Also körperlich gut belastbar.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Das ist natürlich eine ganz beliebte Rubrik. Die machen wir jetzt noch ganz zum Schluss. Post von Wagner.
Wutwinter. Waschlappen. Von den Bäumen vor meiner Wohnung fallen die Blätter. Es ist der beginnende Herbst, obwohl die Temperaturen etwas anderes vorgaukeln. Nächste Woche schaltet Russland Nord Stream 1 ab. Wartungsarbeiten, angeblich für 3 Tage. Kann man Putin glauben? Ich kann jeden verstehen, der Angst vor dem Winter hat. Putin macht unsere Wohnung kalt oder warm. Er treibt uns Deutsche auf die Straße. Arme, die ihre Heizung nicht mehr bezahlen können. Das ist das Szenario, das sich Putin wünscht. Wir sollen einknicken, bippern. Der schwäbische Ministerpräsident riet uns Deutschen zu Waschlappen. Wir Deutschen sollten uns mit Waschlappen waschen, statt zu duschen. Ja, das hat Putin gern. Waschlappendeutsche. Ein Waschlappen ist auch eine Charaktereigenschaft. Putin will, dass wir Waschlappen werden. Er will uns frierende Deutsche um sein Gas betteln sehen. Er will, dass wir aus der Gemeinschaft der Europäer austreten. Er will, dass wir es wieder warm haben wollen von Putins Gnaden. Ich glaube, dass wir Putin mit unseren Waschlappen besiegen können und keine Angst haben dürfen, wenn es in unseren Wohnungen kalt wird. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
Das sind doch Worte, die würde man sich von Olaf Scholz mal bei der nächsten Regierungserklärung wünschen, oder?
Ja, mein lieber Micky, ich frage mich gerade, war in der Art, wie du diesen Text vorgetragen hast, ein leichter Unterton des Spottes und des Verhohnepiepelns zu hören? Wenn ja,
ja,
würde ich es zurückweisen. Eigentlich ist alles, was der Wagner da aufschreibt, naja, hat eigentlich Hand und Fuß. Er findet viel Pathos, macht viel Pathos und trägt dick auf, aber in der Sache stimmt's der.
Weißt du, was das Schreckliche an der ganzen Sache ist? Seitdem es diesen Podcast gibt, nehme ich diese Kolumne, um ihn häufiger zu veralbern. Auch in der Intonation kann man das durchaus erkennen, wie du das richtig rausgelesen hast. Leider, oder vielleicht auch, ist ja egal, eigentlich bin ich ja Fan, stelle ich immer wieder fest, dass er aber tatsächlich recht häufig recht hat mit seinen, ja, durchaus pathetischen, aber in der Gnaden Überspitztheit durchaus scharf und richtig beobachteten Welt, wie er sie so sieht. Also ja, ich sag's nicht gern, aber so ist es wohl.
Ich finde es sowieso erstaunlich. Wie oft gibt es denn im Journalismus eine Kolumne? Seit wann schreibt der die denn? Doch mindestens seit 2 Jahrzehnten.
Ja,
also,
ja,
dass
ja
ich, locker. Dass man, normalerweise reitet man jeden Gaul schneller tot. Mhm. Aber vielleicht liegt es daran, diese Kolumne war von Anfang an so grotesk utriert, dass sie, weil sie immer schon wie ihre eigene Parodie klingt, kann sie dann auch irgendwie nicht mehr altern. Ist auch das ein Erfolgsgeheimnis.
Total, kann man wohl sagen. Und ich glaube, im Springer-Gebäude gibt es einfach links und rechts so viele, die sich immer für eine vorzeitige Entlassung empfehlen, dass man ihn da hinten in seinem Büro einfach auch in Ruhe lässt und sagt, komm, der tut doch auch keinem was, ne? Ja, solange er nicht wieder mit der Testosteroncreme anfängt, haben wir zumindest vor dem Ruhe. Nein, ist doch toll. Ijoma, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir erstmal einen möglichst kurzen, aber dafür sehr erholsamen Jetlag.
Ich danke dir sehr. Ja, ich falle jetzt, glaube ich, mit großer Übermüdung ins Bett und ich hoffe, durchschlafen zu können. Das ist ja das Problem. Man schläft dann gar nicht durch, sondern wacht immer so auf, weil man denkt, man lebe noch in einer anderen Zeit. Mhm.
Es sei dir von Herzen gegönnt. Wann geht es mit der sogenannten Gegenwart weiter?
Nächste Woche zeichnen wir auf. Montag in 8 Tagen kommt dann die erste Folge nach einer in der Tat sehr langen Sommerpause. Fast habe ich nicht
viel
ein bisschen
lang.
Schlechtes Gewissen, dass wir unser Publikum zu lange im Stich gelassen haben.
Ja, das finde ich auch. Ich bin Fan, freue mich auf die nächste Folge und freue mich wieder von dir zu lesen und mit dir zu sprechen. Auf bald. Lass es dir gut gehen.
Danke, mein Lieber. Es war mir ein Vergnügen.
Sehr schön. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nia. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!